Und jetzt geht es um ein anderes Instrument, um die Harfe. Die wurde ja schon in der Antike von Frauen und Männern gespielt. Damals hat man ihr überirdische Kräfte zugeschrieben. Dann war die Harfe auch mal lange Zeit eines der wenigen Instrumenten, das sich auch für Frauen schickte, neben dem Klavier. Und schließlich avancierte die Harfe zum vielseitigen Orchester- und Soloinstrument. Vielseitig im doppelten Sinne, muss man sagen. Die Harfe hat 47 Saiten plus 7 Pedale, jedenfalls die heute übliche Konzertharfe. Und mittlerweile ist die Harfe auch ein veritables Instrument im Jazz. Und auf diesem Gebiet hat sich die Harfenistin und Komponistin Katrin Pechloff einen Namen gemacht und sie ist jetzt auf Radio 3 zu Gast bei mir. Katrin Pechloff, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Gibt es eigentlich noch Menschen, die erstaunt sind, dass du als Harfenistin Jazz machst und mit der Harfe auf der Harfe improvisierst?
Ja, also das ist ja immer noch nicht so üblich, wobei viele junge MusikerInnen da diesen Weg gehen, was ich total spannend finde. Also dass die Harfe findet den Weg in das, was man so Jazz nennt und improvisierte Musik. Auch deswegen, weil die Musik sich verändert und sich sehr öffnet in viele verschiedenen Richtungen und Genregrenzen überschreitet und da passt das ganz gut.
Und du hast ja schon einen großen Beitrag dazu geleistet mit deinem Trio. Du komponierst für die Harfe. Du spielst mit deinem Trio Musik, die sich öffnet für die Harfe, wo die Harfe ein wesentlicher Bestandteil ist. Und jetzt ist gerade ein neues Album deines Trios erschienen. Das Katrin Pechloff Trio heißt es. Und ihr spielt in der Besetzung Harfe, Saxophon, Bass seit 25 Jahren schon, stimmt
15,
die Zahl?
15.
15, ich wollte gerade sagen, so ist alt bist du doch noch gar nicht. Seit 15 Jahren zusammen. Ja. Seit 15 Jahren ist auch schon eine lange Zeit und euer neues Album heißt Hyperobjekt.
Ja.
Hyperobjekte, habe ich jetzt gelernt, sind Vorgänge und Phänomene, die so viel größer als wir selbst sind, dass sie unsere Vorstellungskraft übersteigen und dass wir sie gar nicht in ihrer ganzen Komplexität erkennen und verstehen können. Hyperobjekte sind zum Beispiel der Klimawandel, KI oder die Ausdehnung des Alls. Aber es gibt auch wunderbar positive Hyperobjekte, Musik oder Liebe. Das sind auch Hyperobjekte, habe ich gelernt. Ja.
Ah, interessant.
Katrin, wie bist du auf dieses Thema Hyperobjekte gestoßen?
Also mir ist der Begriff begegnet in einem Podcast, den ich sehr gerne höre. Und dann habe ich das so ein bisschen nachrecherchiert und fand das interessant, dass ich das erste Mal so einen Begriff gelernt habe, der sich, der dieses Phänomen so beschreibt. Und das sind ja alles Dinge, die mehr oder weniger, also bei der Ausdehnung des Alls jetzt nicht so sehr, aber wenn man an globale Erwärmung denkt oder KI mit all ihren Implikationen oder auch andere gesellschaftliche Prozesse, die wir jeden Tag sehen und die uns bewegen und deren Teil wir ja auch auf die eine oder andere Art sind, aber die wir nicht steuern können, wo wir oft das Gefühl haben, wir sind dem ausgeliefert, der eine Beitrag, der individuelle, macht eh nicht den großen Unterschied. Und ich fand eben interessant, also wie man sich sozusagen als Individuum verhalten kann gegenüber solchen Hyperobjekten in Resignation oder indem man Narrative bildet oder indem man dann doch in irgendeiner Art sich dazu verhält. Und das macht ja auch was mit unseren Emotionen. Also wenn wir diese Hyperobjekte sehen, wie die globale Erwärmung, das macht was mit uns. Wir sind Teil dessen. Die Wissenschaft erklärt uns das und wir können das auch verstehen, kognitiv. Aber was das wirklich in all seiner Gänze und in allerletzter Konsequenz bedeutet, ist halt am Ende dann doch schwer begreifbar, sage ich jetzt mal.
Und wie bringst du diese komplexen und etwas uns abstrakt erscheinenden Phänomene, Hyperobjekte, in die Musik?
Ja, also man muss dazu sagen, das Album heißt Hyperobjekt nach dem letzten Titel, also das letzte Stück heißt Hyperobjekt. Und da habe ich das versucht, so ein bisschen zu skizzieren oder auch diesen emotionalen Prozessen, die da stattfinden, so ein bisschen nachzufühlen. Es endet auch jetzt mit so einer Also es endet nicht mit einer schönen Lösung oder einer Katharsis, sondern eher auch so im Nichts. Das heißt jetzt aber nicht, dass das ganze Album inhaltlich daran gebunden ist.
Also es heißt nach dem letzten Titel Hyperobjekt, aber es hat mich sehr interessiert, was überhaupt Hyperobjekte sind. Du spielst ja seit 2011, seit 15 Jahren mit Christian Weidner und Robert Landfährmann in unveränderter Besetzung zusammen. Mhm. Daran scheitern ja auch manche Ensembles, dass die Chemie nicht stimmt. Bei euch scheint es sehr gut zu stimmen. Wenn du jetzt an die Anfangszeit des Trios zurückdenkst, was hat sich denn so im Laufe der Zeit am stärksten verändert in eurer Zusammenarbeit, in eurem Spiel, vielleicht auch in dem Herangehen an die Musik?
Also interessanterweise war das so einer dieser Magic Moments, wo es wirklich beim ersten Konzert schon total klar war, dass das was Besonderes ist und dass das eine sehr große Vertrautheit und hat und die Möglichkeit des sich total Hingebens und sich gegenseitig Öffnens. Unsere Musik ist ja sehr zu einem sehr großen Teil improvisiert, aber wir haben schon Stücke, also wir improvisieren nicht komplett frei, sondern haben Stücke, die wir so als, wie sagt man so, wie so eine Rampe benutzen, die eine Struktur vorgeben, die eine Form vorgeben, also ganz unterschiedliche Parameter, aus denen Musik besteht. Es ist festgelegt, aber es ist dann trotzdem sehr viel Freiheit in der Formgebung und in der Strukturbildung. Also das ist dann wieder so eine Form von Echtzeitkomposition und irgendwie ist es mit diesen beiden einfach wahnsinnig schön. Also es gibt da überhaupt keine Vorbehalte oder Ressentiments oder es ist wie so ein, wir sind da so zusammengewachsen jetzt auch über diese vielen Jahre, so dass man ja wirklich wie so ein Meta-Instrument, nenne ich das gerne, also wie so ein Gehirn, das dann gemeinsam diese Musik gestaltet und man dann auch in dem Moment auch gar nicht so weiß, wer gibt jetzt den Impuls, wer folgt. Das ist alles so ineinander verwoben und alle Rollen sind so aufgehoben. Es gibt jetzt nicht die Person, die Solo spielt und die begleitet, sondern...
Und die Harfe war von Anfang an gleichberechtigt,
genau,
mit Saxophon.
Absolut. Das ist auch das Schöne eben an dieser Besetzung, weil die so, so durchsichtig ist und so leise und man, also Wahrnehmung spielt eine sehr große Rolle, ganz feine Wahrnehmung. Es ist eben sehr viel Platz in der Musik, es ist von der Dynamik sehr weit unten. Die Harfe hat richtig Space, ihre vielen, vielen Klangfarben zu zeigen, die eben oft auch gerade in der leisen Dynamik besonders hervortreten. Und das, das ist das perfekte Setting eigentlich.
Ich habe ja jetzt die ganze Zeit von Jazz gesprochen. Du hast vorhin schon kurz gesagt, sogenannter Jazz oder wenn man von Jazz spricht. Du verwendest lieber den Begriff Post-Genre-Music. Warum?
Ja, das ist natürlich auch so ein Vehikel. Ich habe aus zwei Gründen so ein bisschen Problem mit dem Begriff Jazz. Einerseits, weil ich das Gefühl habe, der ist sehr klischeebehaftet und dann gibt es so eine Erwartungshaltung, die meine Musik nicht bedienen kann. Es gibt auch die Erwartungshaltung an die Harfe, auf die ich auch nicht bedienen kann. Ist nicht immer nur schön und sphärisch und feenartig, wobei ich das auch sehr liebe, aber es ist halt viel mehr. Und auf der anderen Seite ist es ein Begriff, der auch eine schwierige Historie hat. Der ist von Weißen erfunden worden, um schwarze Musik monetär zu verkaufen. Und viele Musiker, die jetzt der Begriff auch zugeschrieben wird, haben den für sich selber abgelehnt, weil sie den auch als marginalisierend oder auch rassistisch konnotiert empfunden haben. Und ich finde das schwierig, das zu reproduzieren und auch sozusagen unreflektiert einfach zu nutzen. Und indem ich das jetzt für mich nicht in Anspruch nehme, versuche ich dann auch so ein bisschen diese Diskussion darüber anzuregen.
Postgenre-Musik macht ihr, das Katrin-Pechloff-Trio. Und du hast schon vorhin gesagt, das hast du schon so schön ausgedrückt, es ist viel Platz in der Musik. Und das hören wir jetzt mal hier in einem Musikausschnitt aus dem neuen Album des Trios Hyperobjekt, des Katrin-Pechloff-Trios. Und wir hören hier einen Ausschnitt aus dem Titel Lichtpunkt. Musik Aus Lichtpunkt war das ein Ausschnitt mit dem Katrin Pechloff Trio. Und Katrin Pechloff ist jetzt hier bei mir zu Gast auf Radio 3. Katrin, du engagierst dich in der IG, ich muss jetzt Jazz sagen, weil sie IG Jazz heißt. Vielleicht heißt sie irgendwann mal IG Postgenre Musik. Und zwar für die IG Jazz und im House of Jazz. Wie erlebst du denn die Situation des Jazz in Deutschland derzeit, künstlerisch und auch kulturpolitisch?
Sehr ambivalent. Künstlerisch, glaube ich, ist hier wahnsinnig viel Tolles los. Und die Szene, nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit, hat sehr viel anzubieten. Es sind wahnsinnig viele tolle MusikerInnen hier, die auch hier arbeiten und auch in internationalen Kooperationen und da absolut auch mithalten können mit New York. Die Strukturen sind nach wie vor einfach total schwierig, muss man sagen. Ich komme ja aus der Klassik und war dann schon ziemlich erstaunt. In der Klassik ist es ja so ein bisschen, da wird über Geld gar nicht geredet, weil das einfach so da ist. Und als ich dann gesehen habe, wie krass die Arbeitsrealitäten sind und die Arbeitsbedingungen und auch die Honorarsituation. Es gibt einfach keine Strukturen, es gibt keine festen Spielstätten. Es ist alles immer jahresweise finanziert. Es gibt sehr viele Leute, die sich wahnsinnig engagieren, tolle Festivals machen, sich richtig reinhängen, um was zu zeigen. Und vieles ist halt aufgrund dieser Strukturen, wie sie sind, ist ganz schwierig, da eine Nachhaltigkeit reinzubringen. Mhm. Und das ist jetzt mit diesem Projekt der Entwicklung eines Zentrums, soll dem was entgegengesetzt werden, in dem eben nachhaltige Strukturen geschaffen werden, die auch Ressourcen haben für Produktion, Vermittlung, für Audience Development. Das sind alles so Sachen, die diese kleinen Akteure einfach nicht leisten können, weil die einfach nicht die Ressourcen haben und auch nicht das Personal. Das ist sehr viel ehrenamtlich, wird da gemacht. Und
dafür hast du dich ja gestern beim Kulturausschuss auch eingesetzt, ja, für das House of Jazz. Unsere Reporterin Antje Bonhage hat auch hier im Programm bei uns darüber berichtet. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass so ein House of Jazz entsteht? Bist du da optimistisch?
Auch wieder ambivalent. Einerseits wir sind ja da seit 10 Jahren dran und das verdeutlicht auch die Notwendigkeit und die Bedeutung dieses Projekts. Und wir sehen auch auf politischer Ebene, dass da jetzt verstanden wird, dass es wichtig ist und dass es auch mal den anderen Genres irgendwie eine, also gleichgesetzt kann man es ja eh noch längst nicht sagen, aber dass da zumindest mal ein bisschen aufgeholt wird und eben was gegründet wird, was auch mal eine angemessene Sichtbarkeit herstellen kann. Gleichzeitig sind natürlich jetzt die Haushalte total unter Druck, sowohl landesseitig als auch bundesseitig. Und es ist natürlich im Moment jetzt der ungünstigste Zeitpunkt. Aber wir sind da jetzt trotzdem zuversichtlich, auch mit dieser Verortungsperspektive im Léglant, am Kutschumacherdamm, dass wir da vorankommen. Aber das ist noch längst nicht sicher. Aber es wird dran gearbeitet und wir haben da auch an vielen Stellen Leute, die das unterstützen.
Also ich würde es mal vorsichtigen Optimismus nennen.
So kann man es zusammenfassen, ja.
Gut, wir haben vorhin über Hyperobjekte gesprochen. Musik ist auch ein Hyperobjekt, haben wir festgestellt, ein positives. Glaubst du denn, Musik kann etwas leisten in diesen sehr bewegten Zeiten? Man hat ja doch wirklich irgendwann das Gefühl, den Überblick zu verlieren. Die Krisen sind da, die Herausforderungen in verschiedenen Gebieten sind sehr groß. Glaubst du, Musik kann was bewegen, kann was leisten?
Absolut, ja, definitiv. Alle Kunstformen. Also ich glaube, diese Beschäftigung mit Kunst, dieses Heraustreten aus sich selbst und aus seinem Alltag und seinen so diesem direkten Erleben, das hat immer einen Effekt, wo man sich selber besser kennenlernt, wo man sein Bewusstsein erweitern kann, wo man Dinge besser vielleicht begreifen kann und das eben alles ohne Worte und unpädagogisch. Also Musik ist da in jedem Fall hilfreich. Und zwar Musik jedes Genres, würde ich sagen.
Ein schönes Schlusswort von Katrin Pechloff. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die kommenden Projekte und auch natürlich für das House of Jazz.
Vielen Dank.
Mit Katrin Pechloff habe ich über die Harfe als Jazzinstrument gesprochen, über das neue Album Hyperobjekt ihres Ensembles, des Katrin Pechloff Trios. Ja, und das Album ist beim Label Nvogue Records erschienen. Spreche ich das richtig aus?
Ja, Nvogue.
Nvogue Records, genau. Und das Gespräch mit Katrin Pechloff können Sie in Kürze auf radio3.de anhören.